Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Mit Heidrun Wimmersberg. Drohbriefe, eingeschlagene Fensterscheiben, Beleidigungen und Verleumdungen in sozialen Netzwerken, sogar Brandanschläge auf Autos. Das alles müssen Ehrenamtliche ertragen, die Flüchtlingen helfen. Die Folgen? Nicht nur finanzieller Schaden, psychische und seelische Belastungen, sondern auch die Flüchtlingsarbeit wird erheblich behindert. Genau das ist das Ziel der Attacken. Die Helfer, die Flüchtlingen Deutschkurse geben, mit ihnen Ärzte besuchen, Kinder betreuen oder Ämter besuchen, mürbe zu machen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus bietet inzwischen ein Seminar für ehrenamtliche Helfer an, um Gegenstrategien zu entwickeln. Thilo Schmidt hat Menschen in Brandenburg und in Nordrhein-Westfalen besucht, die sich für Flüchtlinge engagieren und dafür bitter zahlen mussten.
Es gab konkrete Drohungen, Andeutungen, Hinweise in Facebook, wo man mir auch deutlich gesagt hat, das stört uns und das ärgert uns und man müsste dir mal die Fresse polieren, was man ja dann auch gemacht hat.
Ein warmer Frühlingstag ist es hier am westlichen Ende der Republik. In der evangelischen Kirche in Aldenhofen bei Aachen hat Pfarrer Charlie Sevigne den Konfirmationsgottesdienst eröffnet.
Heute ist natürlich die große Konfirmation angesagt. Ich habe jetzt schon mal eine Bitte. Ich weiß, dass viele Leute sind von euch ganz konservativ, weil sie fast nie in die Kirche gehen. Aber wenn mir während des Gottesdienstes zu heiß wird und ich klatschnass bin, ziehe ich diesen Talar aus. Weil da trinkt nichts, wenn ich hier die Suppe umlaufe, macht mir keinen Spaß mit euch auch nicht.
Seitdem die Steinkohlezechen im Aachener Bergbaurevier geschlossen wurden, hat die Region mit großen sozialen Problemen zu kämpfen. Und gerade in Aldenhofen, sagt Pfarrer Sevigne, gibt es besonders viele, die von Hartz IV und Sozialhilfe leben. Für seine Jugendkriminalität sei Aldenhofen berüchtigt. Der Pfarrer und seine Gemeinde haben sich darum vor 20 Jahren für einen neuen Weg entschieden. Eine Gemeinde mit den Armen zu sein. Er betont mit, nicht für die Armen.
Dass wir Strukturen haben, die ihnen keine Angst mehr machen, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sagen, wir haben eine Institution, zu der wir hingehen können mit unseren Armut, mit unseren Sorgen und wo wir aber auch Dinge abstellen können. Und dazu gehört die Flüchtlingsarbeit, dazu gehört aber auch die Tafelarbeit, dazu gehört kostenlose Rechtsanwälte für Sozialhilfeempfänger. Also wir haben von Anfang an alles da gehabt, die Flüchtlinge mussten nur andocken und das ist eigentlich so die Integration, wie sie uns vorschwebt.
Ich möchte kurz sagen, wie es aussieht.
In den Gottesdienst sind einige Flüchtlinge, Pfarrer Sevigne nennt sie Neubürger, gekommen. Draußen im Schaukasten werden Flüchtlingsberatung, Migrantenfußball und Veranstaltungen des lokalen Bündnisses gegen Rechts angekündigt.
Wir haben abends um 19 Uhr am Dienstag auch ein trauriges Ereignis. Wir verabschieden eine albanische Familie, die nicht im Land hier bleiben darf. Das sind so die bitteren Stunden von unserer Flüchtlingsarbeit, dass wenn wir am Ende von unseren Rechtsmöglichkeiten sind und wir wollen diese Familie, so freundlich wir sie empfangen haben, auch freundlich wieder verabschieden. Und wir machen ein kleines Abschiedsfest am Dienstagabend um 7 Uhr im Gemeindesaal.
Für Charlie Sevigne und die Gemeinde ist es selbstverständlich, dass sie in besonderen Härtefällen auch Kirchenasyl anbieten.
Also Kirchenasyl wird hier von den Leuten sehr getragen. Es geht so weit, dass wir für die Flüchtlinge, die hier im Kirchenasyl leben, die ja hier das Gelände auch offiziell nicht verlassen dürfen, dass wir hier auf dem Gelände Beschäftigungsmöglichkeiten für sie haben, dass sogar Ärzte sich bereit erklärt haben, im Fall von Krankheiten nach der Gesundheit zu gucken. Also die Solidarität, die ist überwältigend. Weil da kommt nämlich auch wieder das rein, dass die Leute hier im Ort, die deutschen Leute auch der Gemeinde vertrauen und sagen, wenn ihr die Leute in eure Asyl aufnehmt, dann hat das Gründe. Ihr macht das nicht einfach so, sondern ihr habt euch das gut durchdacht.
Die Behörden vor Ort wissen davon. Pfarrer Sevigne ist im stetigen Kontakt mit allen zuständigen Stellen. Die kontrollieren die Aufenthalte der Menschen im Kirchenasyl nicht aktiv.
Leute, ihr seid zu heiß. Ich ziehe mir jetzt den Talar aus und dann habe ich den Einsegen, ziehe ich ihn wieder an. Okay.
Es gibt jedoch Menschen, die sich am Engagement der Gemeinde stören. Pfarrer Sevigne vermutet sie jedoch nicht in Aldenhofen, sondern in der Umgebung.
Steine wurden geworfen, auch in die Kirche hinein, mit eindeutigem Papiermantel. Wir kennen also dieses Szenario, aber nochmal, es ist nicht hier aus dem Ort und die Gemeinde und die Menschen hier sind solidarisch und deswegen können wir als Gemeinde das auch gut tragen.
Der Konfirmationsgottesdienst geht zu Ende. Ein Gottesdienst, bei dem gelacht und geweint wurde.
Du bist ein Reza. Und was macht die Sores beim Friseur?
Wir stehen vor dem Pfarrhaus.
Will nach Hause?
Dort saß Charlie Savigny am späten Abend des 13. Februar an seinem Schreibtisch, als es klingelte.
Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet, weil am nächsten Tag war ja Valentinstag, da wollte ich was Schönes für die Leute machen. Und dass es dann auch mal abends um 10 nach 11 klingelt, ist nichts Außergewöhnliches. Es kann auch jemand sein, der keinen Schlafplatz mehr hat oder sonst was. Also bin ich dann zur Tür, habe ich mir gedacht, ach, das könnte eigentlich auch dein ältester Sohn sein. Der hat wahrscheinlich wieder einen Schlüssel vergessen. Und deswegen habe ich gar keine Außenlampe angemacht, sondern habe die Tür, diese schwere Tür, aufgemacht. Ich habe die Tür also nur halb aufgehabt und dann sauste schon ein stockähnlicher Gegenstand auf meinen Kopf. Allerdings nicht voll auf den Schädel, sondern weil ich noch etwas zurückstand, hat er so mein Auge und übers Nasenbein gehauen. Ne? Und gleichzeitig dann direkt Pfefferspray und dann war natürlich bei mir aus. Und weil ich noch halb in der Tür gestanden habe, habe ich mich einfach fallen lassen, erstmal aus Schreck auch, habe aber geistesgegenwärtig mit den Füßen die Tür zutreten können, sodass da also keine Folgehandlungen mehr kommen konnten. Und habe mich dann halt ins Haus reingeschleppt und habe dann, ja, meine Lieben mal gerufen, dass was los ist. Und die kamen dann auch runter und haben dann den Rettungswagen geholt und die Polizei und so weiter und so fort.
Die Ärzte haben anfangs Angst um Savignys Auge, das bei dem Angriff getroffen wurde.
Nachträglich hat sich Gott sei Dank, ich klopfe mal auf Metall, in dem Fall rausgestellt, dass die Verletzungen ja wehgetan haben, aber keine Schäden verursacht haben. Und ich habe ja dann schon am nächsten Morgen, als ich um 3:30 aus dem Krankenhaus rauskam, um 9:45 meinen Gottesdienst machen können.
Die seelischen Folgen halten sich in Grenzen, sagt der 56-Jährige, der, so sagt er, schon einiges erlebt hat. War als Student in Gorleben und bei der Startbahn West und ist als Student von einem Nazitrupp verprügelt worden. Er kann damit umgehen und ihn trägt eine Welle der Solidarität.
Wir haben an dem Punkt, das möchte ich auch sagen, erstmal eine ganz große Unterstützung von der Polizei bekommen. Die sind also hier Streife gefahren die ganze Nacht, über mehrere Wochen. Und es hat einen privaten Sicherheitsdienst gegeben, die sich hier postiert haben, kostenlos, über mehrere Wochen hinweg. Und es hat mal so eine Bürgerinitiative gegeben, die hieß Spaziergang für Charlie, nennen die das. Und die sind dann das ganze Wochenende hier an der Straße entlang gelaufen und haben die Straße beobachtet, dass da nichts Böses hier passiert. Und das trägt ja auch ein.
Ein andernorts schwer vorstellbares Bündnis. Savigny erzählt noch, dass er versucht, die Flüchtlinge möglichst schnell in Lohn und Brot zu bringen und fast alle Aldenhofener mitmachen. Dass auf einmal die Spielplätze und Straßen wieder voll sind und dass sich das mit dem Sozialnet auf die Flüchtlinge spätestens dann erledigt, wenn ein Bautrupp Aldenhofener Flüchtlinge bei einer alleinerziehenden Hartz-IV-Bezieherin die Wohnung renoviert. Umso größer war auch bei den Flüchtlingen der Schock, als sie von dem Überfall hörten.
Die Flüchtlinge haben ja so viel Liebe gezeigt. Das ist Wahnsinn. Das ist schon fast zärtlich. Heute noch. Also wenn ich drüben hingehe und die sind alle dann da, die nehmen einen in den Arm. Die fragen wirklich heute noch ganz tief, wie geht es dir? Geht es dir wirklich gut? Gut, dass du da bist. Toll, dass deine Leute da sind. Und das größte Kompliment, was uns ein Flüchtling sagen kann, ist, bei all den Schwierigkeiten, die Flüchtlinge haben, über Zukunftsaussichten oder nicht und so weiter, wir fühlen uns hier in Aldenhofen wohl. Das ist das Schönste, was man hören kann.
Haben Sie einen Moment lang darüber nachgedacht, aufzuhören?
Nein, nie. Ich denke, das wird aus dem Duktus meiner Worte klar. Ne? Das ist mein Leben. Da könnte sogar noch viel mehr passieren und ich würde nicht aufhören.
Die Täter sind bis heute nicht gefasst.
Es wird auch nichts rauskommen. Das war immer so meine Prognose, weil ich auch nichts gesehen habe. Es war dunkel. Es waren Menschen von außerhalb, die mir einfach einen Denkzettel verpassen wollten. Ganz einfach. Das passiert in Deutschland 100-fach. Ja, und in östlichen Gebieten passiert es dauernd und da werden die Leute nicht so bemitleidet, wie ich bemitleidet wurde. Die stehen also viel einsamer da.
Neuhardenberg in Brandenburg, am anderen, am östlichen Ende der Republik. Eine kleine Gemeinde, 2.500 Einwohner. Zwischen dem bekannten Barockschloss und dem Landschaftsgarten derer von Hardenberg und der Flüchtlingsunterkunft im Plattenbauviertel sitzt Martin Bloch, der in Wirklichkeit anders heißt, in seinem Garten. Der pensionierte Lehrer und seine Frau sind 2012 aus Süddeutschland nach Neuhardenberg gezogen. Als 2013 die ersten Flüchtlinge kamen, war für die Blochs klar, dass sie sich im Willkommenskreis engagieren. Doch sie sind damit wesentlich einsamer als Charlie Savigny in Aldenhofen.
Ich versuche es immer auf den Nenner zu bringen, dass ich sage, Neuhardenberg hat einen gut funktionierenden Willkommensverein. Aber das heißt nicht, dass Neuhardenberg eine Willkommenskultur hat. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich denke, die Arbeit vom Willkommenskreis wird von der Mehrzahl der Bevölkerung hier mit einer gewissen distanzierten Akzeptanz betrachtet. Ja.
Eigentlich wollte der Willkommenskreis Patenschaften zwischen deutschen Familien und den Flüchtlingen vermitteln, die den Neuankömmlingen im Alltag und auf den Ämtern hilft. Aber außer denen, die sich sowieso im Willkommenskreis engagieren, meldete sich niemand, sagt Bloch. Auch sein Mitstreiter Johannes Lachmann drückt sich, gefragt, ob es ein gutes Miteinander gibt, vorsichtig aus.
Und gerade so nach Gesprächen mit vielen Flüchtlingen kristallisiert sich eigentlich raus. Also es gibt natürlich zwischen den Flüchtlingen in Berlin und hier in Brandenburg auch viele Kontakte. Viele sind oft in Berlin und sie klagen halt an oder sie mahnen halt an, dass in Berlin das viel natürlicher ist, dass die deutsche Bevölkerung mit den Flüchtlingen spricht. Und hier auf dem Land wollen die Leute immer mit den Deutschen reden, aber es gibt einfach keinen Kontakt. Also sie sagen wirklich, das Einzige, was passiert ist, dass wir komisch angeguckt werden.
Aber es gibt auch aus Neu-Hardenbeck gute Beispiele dafür, dass Integration immer dann funktioniert, wenn Menschen miteinander reden, arbeiten, lernen.
Wir haben vom Willkommenskreis aus einen eritreischen Flüchtling, den Emanuel, untergebracht hier im sozialen Möbelhof. Das war äußerst schwierig. Also da hat es viele Anstrengungen bedurft, dass das endlich geklappt hat. Der war etwa eine Woche oder zwei Wochen war der im Möbelhof selber tätig, hat Schränke auseinanderbaut, hat beim Transportkäufer. Und nach zwei Wochen hat man im Möbelhof von unserem Emanuel gesprochen. Das war für mich ein sehr, sehr eindrucksvolles Erlebnis. Der konnte natürlich auch was. Der hat in Eritrea bei Bulthaupt gearbeitet. Und immer wenn es schwierig wurde, hat man den Emanuel geholt. Und das war für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis.
Jedoch, es gibt in Neu-Hardenbeck viele, die kein Interesse an den Flüchtlingen haben. Und es gibt ein paar, die Flüchtlinge befehden. Beim Herrentagsfußballturnier im letzten Jahr luden die örtlichen Sportvereine eine Flüchtlingsmannschaft ein, mitzuspielen.
Während des Turniers kam es dann von einer Zuschauergruppe, die erkennbar war als rechte Gruppierung, äußerlich kam es dann also zu Skandierungen mit problematischem Inhalt, nach meinem Dafürhalten. Es gab auf dem Platz dann Auseinandersetzungen in der Weise, dass ein Flüchtling beschimpft wurde mit du dreckiger Zigeuner. Das Ganze eskalierte dann an der Stelle, wo ich mitgekriegt habe, dass das Horst Wessel-Lied angestimmt wurde. Die Melodie kenne ich. Über den Inhalt, welcher Text es war, konnte ich nichts sagen. Und ich habe dann die Polizei angerufen und habe gesagt, also es ist hier ein Fußballturnier. Und ich habe den Eindruck, dass hier etwas eskalieren könnte. Bisher ist es nicht eskaliert, aber ich möchte einfach sagen, dass es gut wäre, wenn eine gewisse Polizeipräsenz da wäre.
Die Polizei kam und nahm die Personalien der rechten Störer auf. Das war der Auslöser, dass der Willkommenskreis von der rechten Szene Neu-Hardenbergs in den Blick genommen wurde, sagt Martin Bloch. In der Nacht vom 18. auf den 19. September 2015 werden Martin Bloch und seine Frau nachts wach. Sie eilen vor die Tür ihres liebevoll restaurierten Häuschens. In der Einfahrt stehen zwei VW-Busse, die Blochs auch für die Flüchtlingsarbeit benutzen. Einer brennt bereits lichterloh.
Ja, wir haben zwei Busse auf dem Hof stehen gehabt. Der eine Bus war ein Campingbus, den haben wir ein halbes Jahr vorher gekauft. Das war ein Schaden von etwa 15.000, 16.000. Das war ein Totalschaden. Der zweite Bus, da ist die Heckklappe verbrannt. Ja, also so summa summarum, so 20.000 an Schaden. Und dann natürlich der Boden zum Beispiel ist verbrannt gewesen. Dann, meine Frau hat natürlich umgraben, da riecht es immer noch nach verbranntem Plastik und solche Sachen.
Zwei Gasflaschen im Campingbus explodieren zum Glück nicht. Wären sie explodiert, sagt Martin Bloch, hätte die Giebelwand seines Hauses einstürzen können. Nicht nur bei den Blochs brennt es in dieser Nacht. Auch das Auto einer anderen Freiwilligen des Willkommenskreises geht in Flammen auf.
Es gibt ja einen ideellen Schaden und es gibt materielle Schaden. Und der ideelle Schaden ist schon der, dass uns das doch ziemlich psychisch, sagen wir mal, für eine gewisse Zeit in einen Schockzustand versetzt hat. Ne? Weil wir mit allem gerechnet hätten, aber nicht mit dem. Ja. Aus Süddeutschland dann viele Freunde haben dann angerufen und so und waren gute Gespräche und dann kam auch immer wieder so, macht auf jeden Fall weiter. Und mittlerweile ist es so, dass wir sagen, ja, wir haben das gehabt, das ist bei uns passiert und ja, es gehört zu uns dazu.
Bloch glaubt nicht, dass die rechte Gruppierung aus dem Ort hinter den Anschlägen steckt. Und dennoch, der Hintergrund der Anschläge ist schnell erkennbar. Johannes Lachmann.
Am gleichen Tag wurden auch in Neu-Hartenberg Aufkleber verteilt mit der Aufschrift Refugees not welcome. Und am gleichen Tag war auch in Neu-Hartenberg, aber auch in Neutrebin, in dem Ort, in dem ich wohne, waren Hochglanzflyer im Briefkasten, wo offensichtlich Hetze gegen Flüchtlinge gemacht wurden, auf sehr primitive Art und Weise.
Martin Bloch und seine Frau haben trotz der Brandanschläge keinen Moment darüber nachgedacht, sich zurückzuziehen. Für Johannes Lachmann waren sie der Grund, sich aktiv zu engagieren.
Mich haben sie wachgerüttelt. Also davor hatte ich meine Meinung und habe die auch kundgetan im Freundeskreis, im Familienkreis. Und aufgrund dieser Anschläge habe ich gesagt, das muss ich diese Schwelle auch noch über, oder was heißt muss ich, möchte diese Schwelle überwinden und bin seitdem auch einfach aktiv und versuche das zu ändern.
Die meisten Neu-Hardenberger hätten die Anschläge zwar bedauert, aber dennoch eine Distanz spüren lassen. Man wolle damit eigentlich nichts zu tun haben, sagt Martin Bloch.
Also eine Solidarisierung war da innerhalb der Sympathisanten und der im Willkommenskreis, klar. Der stellvertretende Bürgermeister war da, der uns seine Solidarität versichert hat, ja. Aber so eine spürbare Solidarität jetzt, ja, dass man dann auch so das Gefühl kriegt, das sagt ein ganzes Dorf willentlich und bewusst nein dagegen. Die Vertreter ja, aber das Dorf selber, das war für mich nicht spürbar.
Die Neu-Hardenberger wissen längst, wo Kontakte sind zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. Da geht die Angst und es kommt die Akzeptanz. Johannes Lachmann will in seinem Gartenbaubetrieb einige Neu-Hardenberger Flüchtlinge beschäftigen. Demnächst soll es ein Treffen zwischen den deutschen Beschäftigten und den Flüchtlingen geben.
Man hat so die landläufige Meinung oder man kriegt das so mit, dass dem sehr viel Skepsis gegenübersteht. Und wir haben damit gerechnet, auch sehr viel Skepsis entgegengebracht zu bekommen. Und wieder erwarten war das gar nicht so. Es gab natürlich Ängste. Es hat sich aber, haben sich Gespräche entwickelt und ich denke, dass die Skepsis da ist, aber dass auch so eine gewisse Anspannung und so eine gewisse, ja, Erwartungshaltung einfach ist, wie das ist. Also ich bin da eigentlich voller Hoffnung.
Eine Bildungsstätte in Werneuchen, östlich von Berlin. Ein Workshop der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, der sich an Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe wendet. Und die deswegen bedroht werden. Menschen, die in ihrer Freizeit anderen helfen und nun selbst Hilfe brauchen. Projektkoordinatorin Katharina Kesche.
Also wir haben im letzten Frühsommer vermehrt Anfragen bekommen, wie mit Bedrohung umzugehen ist, welche Hilfsangebote es gibt, welche Möglichkeiten sich zu vernetzen da sind. Und das war sozusagen der Aufhänger oder der Anknüpfungspunkt.
Einer der Referenten ist Martin Bloch aus Neu-Hardenberg. Er berichtet über die Anschläge im Ort, wird gefragt, ob er ans Aufhören dachte, wie die Flüchtlinge auf die Anschläge reagiert haben oder wie die Lokalpolitik reagiert hat. Später wird ein Rechtsanwalt erörtern, wie man mit dem Strafrecht auf Angriffe auch in sozialen Medien reagiert. Der Verein Opferperspektive erörtert Hilfsangebote für Betroffene, die aus unterschiedlichen Gründen hierher gekommen sind.
Das würde ich sagen, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass es sehr konkrete Angriffssituationen gab, die über Sachbeschädigung, über Körperverletzung, über Bedrohung gingen. Aber wir haben auch festgestellt, dass es einen großen Bedarf gab, offensichtlich sich im Vorfeld zu informieren, was könnte mir denn sozusagen, was könnte mir helfen, wenn mir was passiert? Oder was kann ich machen, wenn ich in den Fokus, zum Beispiel in sozialen Medien, in den Fokus von Bedrohung gerate? Und die Binnenrichtungen sind da sehr präsent.
Lauf nicht weg!
Ein Einfamilienhaus im Osten Berlins. Anke M. zeigt einen Brief von Anas Modamani. Sie hat den 18-jährigen Syrer quasi, er ist ja volljährig, adoptiert.
Die liegt noch vom Muttertag. Ich kriege auch zum Muttertag Geschenke von ihm. Und dann kriege ich dann eben einen Brief, wo dann ihr Sohn Anas allen Müttern einen liebevollen Muttertag. Und das ist sehr schön gebastelt. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Über Bekannte bekam Anas Kontakt zu Anke M. Sie und ihre Familie hatten sich entschlossen, einen Flüchtling bei sich aufzunehmen. Anas selbst wünschte sich einen familiären Zusammenhalt mit Deutschen. Seit Januar lebt er nun bei Anke M. und ihrer Familie. Davor lebte er in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin. Eine Unterkunft, die Angela Merkel besucht hatte.
Dann sagte er, alle merkten schon, irgendwas passiert heute und sie wussten aber nicht was. Und dann kam, Angela Merkel kommt. Na, und dann hat er nicht alleine, sondern ganz, ganz viele Leute da ihre Angie-Selfies gemacht. Und dieses Bild, er ist ja ein ganz, ganz gut aussehender junger Mann. Und auch Merkel sieht auf dem Bild ganz nett aus, sie lächelt und wirkt recht menschlich. Und das hat ein britischer Journalist fotografiert.
Das Selfie von Anas und Angela Merkel geht um die Welt. Für Anas selbst war es der Start, loszulegen in Deutschland, ein Talisman. Kurz nach den Anschlägen von Brüssel im März taucht eine Fotomontage im Netz auf. Neben einem Überwachungsfoto eines Attentäters ist Anas Selfie mit Merkel platziert. Dazu der Text: Merkel macht das Selfie mit Brüssel-Attentäter.
Und das ist verbreitet worden im Lauffeuer. Und am Anfang habe ich noch gedacht, das ist ein Scherz. Das ist gar nicht ernst gemeint. Und dann gingen die Klicks hoch und bis zum nächsten Morgen wurde das 50.000 Mal geteilt. Und da war klar, wir müssen was machen, wir müssen einschreiten, weil ansonsten sind wir aktuell und ganz aktiv bedroht.
Das Foto erreicht auch Anas Mutter in Syrien. Die traut sich nicht, ihn anzurufen, weil sie glaubt, er sei vielleicht schon verhaftet, sagt Anke. Und sie braucht eine Weile, um ihr zu erklären, dass es sich um ein dreistes Fake handelt.
Was passiert, wenn er erkannt wird, wenn wir erkannt werden? Wir hatten ja vorher auch eine Reportage über die mit der Deutschen Welle zusammen gemacht, da bin ich mit Klarnamen zu sehen. Wir waren zu der Zeit, als das passierte, waren wir beide oder die ganze Familie nicht in Berlin. Das war das einzig wirklich Positive. Wir waren an der Nordsee, Freunde besuchen, und Anas war in Sachsen-Anhalt seinen besten Freund besuchen. Und ich habe mir eigentlich über 3 Tage nur Gedanken gemacht, was ist, wenn der irgendwo in Bitterfeld irgendwem über den Weg läuft und die haben das gesehen und stechen den einfach ab oder machen den platt.
Dabei, sagt Anke, ist Anas nur der Kollateralschaden und sie selbst der Kollateralschaden des Kollateralschadens. Denn die Urheber des Fakes wollten Merkel treffen.
Ich habe schon enorme Angst gehabt, als wir zurückgefahren sind, dass ob unser Haus noch heil ist. Also dann hing ein Ballon an der Haustür und da hat die Nachbarin einfach nur ein Geschenk zu Ostern für meine Tochter hingemacht. Und mein erster Gedanke ist, oh Gott, was ist da drin, was ist das? Also da ist man auf einmal komisch und wird auch komisch.
Zu Hause versucht Anke M. den Ursprung des Postings zu finden. Sie landet in Bulgarien, vermutet die Urheber aber in Russland.
Und im Netz kam dann, als ich dann angefangen habe, Gegenrede zu schreiben und zu sagen, das ist der nicht, der hat damit überhaupt nichts zu tun, dann kam eben Terroristenfotze. Und wenn er sich halt nicht in Brüssel hochgebombt hat, bombt er dich hoch. Ich hoffe, er vergewaltigt dich und dein Kind und so weiter und so fort. Das ging alles so in die Schiene.
Anke hat sich längst damit abgefunden, dass ihr Engagement nicht allen passt. Aber die Bedrohungen werden massiver bis ins Unerträgliche.
Man riecht sich ja schon gar nicht mehr auf, wenn man irgendwie beschimpft wird. Das ist irgendwie schon so, ja komm, mach mal. Ich habe mal irgendwann schon gesagt, da hat einer, was hat er mich genannt, linksgrün versiffter Gutmensch-Antifant. Das fand ich dann schon fast niedlich. Ich habe gesagt, super, das adoptiere ich, das bin ich dann eben. Aber dieses, wir hauen die Fresse blau, die sollen die KZs wieder aufmachen. Also die Verrohung der Sprache, die hat schon im letzten Jahr wahnsinnig zugenommen.
Anke hilft Flüchtlingen schon viel länger, als sie Anas kennt. Schuftet in Kleiderkammern oder an der Essensausgabe. Ehrenamtlich. Neben ihrer Vollzeittätigkeit. Oft bis tief in die Nacht. 9 Millionen Deutsche, so wird geschätzt, tun es ihr gleich. Gleichzeitig werden ehrenamtlichen Helfern zunehmend Autoreifen zerstochen, Fenster eingeschlagen. Sie erhalten Morddrohungen, Versammlungsräume werden zerstört, Hetzkampagnen im Internet gestartet.
Das erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an 33, dass halt erst die Sprache sich verändert. Und wenn die Sprache sich verändert, verändert sich die Moral. Und wenn die Moral sich verändert, ist der Weg zur Eisenstange, der Weg zum Molotow-Cocktail halt nur noch ein relativ kleiner moralischer, weil der Gedankengang sich vorher abgespielt hat. Es ist eben in dem Fall in der virtuellen Welt geblieben, aber es hätte real werden können. Und das ist das, was gefährlich ist. Und es macht übrigens gar keinen Unterschied, ob man real bedroht wird oder virtuell bedroht wird. Die Angst ist nämlich exakt dieselbe. Und Angst hatte ich.
Selbst in Berlin, wo Flüchtlinge und Einheimische vielerorts gemeinschaftlich und friedlich zusammenleben, bittet sie Anas, manche Bezirke nicht alleine aufzusuchen. Zu groß ist die Gefahr, dass die Bedrohung, die sie und auch Anas bisher nur virtuell erlebt haben, real wird.
Es gab eine Facebook-Gruppe jetzt zu Silvester. Wir treffen uns zum Knallen vom Asylantenheim, damit die richtig schön Angst kriegen. Das ist eben raus aus der virtuellen Welt hin zu, wir zünden Knaller. Wie weit ist der Weg dann zu? Ich baller die Knaller dann auch mal ins Haus rein und es entsteht ein Feuer oder ich mache eben Molotow-Cocktail draus. Ich glaube, dass der Weg dahin sehr klein ist.
Helfer und Hetzer wie ehrenamtliche Flüchtlingshelfer bedroht werden. Thilo Schmidt berichtete.